Endlich bist du da, das ist ein guter Abschluss von der Adventszeit. Die Erwartung des Retters. Und wir schauen ja zurück und feiern Weihnachten ja ganz anders. Wir leben ja nach der Zeit der Menschwerdung von Jesus und so verbinden wir manchmal Advent auch schon mit einem anderen Schwerpunkt. Aber wir wollen uns heute auch nochmal so an die Niederkunft des Herrn Jesus Christus als Mensch auf diese Erde erinnern, dran denken und zusammen überlegen, was das für uns als Menschen heißt und wie wir glauben und leben können. Ich möchte einfach als Gedanke, als Einstieg, hören wir manchmal in der Weihnachtszeit Sätze wie irgendwie habe ich noch gar nicht oder bin ich noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, ob ihr das selber schon mal so gesagt habt oder gehört habt. Und es fängt ja schon sehr früh an in den Kaufhäusern mit den Artikeln, aber das hilft alles nicht. Irgendwie sprechen wir oder beklagen wir immer, dass die Stimmung noch nicht da ist. Oder vielleicht, dass wir sagen, morgen ist schon Weihnachten und wir haben noch lange nicht alle Vorbereitungen erledigt. Da ist noch so viel zu tun. Das Gefühl, noch nicht fertig zu sein, noch nicht ganz bereit zu sein. Vielleicht hatte manch einer auch Mühe, heute hier morgens hinzukommen, weil er schon geahnt hat, dass hier viele fröhliche Gesichter sein werden. Und man wird sich zigmal frohe Weihnachten wünschen und man ist noch gar nicht da. Man wäre gerne da, wo man so voller Freude ist, aber irgendwie ist man noch gar nicht so weit. Warum auch immer. Nicht nur die logistischen Dinge, die man so zu Weihnachten erledigt haben möchte, aber manchmal ist auch auf der Beziehungsebene geht es uns ähnlich. Da sind noch keine geklärten Verhältnisse innerhalb der Familie. Wir würden gern eine heile Familie sein und sind es aber nicht. Und jetzt naht Weihnachten und wie kriegt man das alles zusammen? Vielleicht sind Erwartungen enttäuscht worden und unsere guten Absichten sind völlig missverstanden worden. Und so kann es manchmal schon kommen, dass dann wirklich so dieser Gedanke da ist, und jetzt ist Weihnachten da. Wir sind noch gar nicht fertig und jetzt ist es soweit. Wenn es nach uns ginge, dann würden wir bestimmt manchmal gerne Weihnachten verschieben. Und ich habe überlegt, wenn das nur an uns läge, wann Weihnachten stattfindet, wird es wahrscheinlich nie stattfinden, weil wir immer noch nicht ganz fertig sind. Wir sind immer noch nicht da, wo wir gerne hin wollten. Es scheint irgendwie nicht so recht in unser Chaos des Lebens hineinzupassen, dass Weihnachten so plötzlich da ist, wenn noch so vieles Baustelle ist. Ich möchte einen Text lesen aus Galater 4, Vers 4, wo es auch um Zeit, um gelegene und passende Zeit geht. Galater 4, Worte von Paulus, Vers 4 und 5 möchte ich lesen. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Wenn das vielleicht eingeblendet werden möchte oder wenn ihr das da habt, das ist die Schlachterübersetzung, könnt ihr gerne einblenden. Verse 4 und 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ich lese das noch einmal. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Es heißt hier, als die Zeit erfüllt war, als die Zeit reif war, als genau der gelegene Zeitpunkt da war, dann, gerade dann, sandte Gott seinen Sohn. Und wenn wir uns die zeitlichen Umstände und die äußerlichen Gegebenheiten, die bei der Geburt von Jesus Christus als Mensch da waren, anschauen, dann haben wir Mühe mit so einer Aussage, weil wir stellen fest, Maria, die Verlobte von Josef, wird schwanger. Josef weiß zunächst nichts davon. Und sie hat es ihm wahrscheinlich auch nicht gesagt. Er würde es ihr nicht glauben. Wo hat man sowas gehört, dass jemand schwanger wird, ohne dass ein Mann irgendwas mit der Sache zu tun hat? eine ganz, ganz schwere Situation. Wahrscheinlich ist sie auch deswegen zu Elisabeth gegangen. Josef hat vor, die Maria zu entlassen. Wir lesen, weil er ein Gottesfürchtiger, ein frommer Mann ist. Das heißt im Klartext, er hatte vor, ihr einen Scheidebrief zu geben. Das Verlobungsverhältnis von damals ist gleichzustellen mit einer Eheschließung von heute. Mit der Ausnahme, dass die Heimführung der Braut noch nicht stattfand. Aber wenn ein verlobtes Paar verlobt war und beispielsweise der Mann starb und es noch nicht zu der Hochzeit, zu der Heimführung der Braut kam, dann galt diese verlobte Frau als Witwe. Also ein Eheversprechen hat schon sozusagen stattgefunden. Und normalerweise stand die Todesstrafe auf Ehebruch oder auf so eine Unzucht. Josef ist es nicht gewesen und diese Frau ist schwanger. Und es galt nach dem mosaischen Gesetz die Todesstrafe. Und für die Priestertöchter, welche, was auf Maria zutrifft, da gab es noch eine besondere Härte der Strafe. Die Römer haben damals das Sagen gehabt, die Vorherrschaft gehabt in Juda, und deswegen kam es nur zu einer öffentlichen Beschämung und nicht zur Todesstrafe. Und das wollte Josef ihr ersparen und er wollte sie heimlich entlassen, heißt es, also diese Verlobung auflösen. Diese Situation ist so kompliziert, dass Gott einen Engel schickt, der Josef von diesem Vorhaben abhält. Kein anderer hätte es wahrscheinlich tun können. Und man könnte sagen, gerade noch rechtzeitig, im letzten Moment, in letzter Sekunde, wo schon alles fest war, er geht, er hat vielleicht schon den Scheidebrief geschrieben, weiß ich nicht. Aber der Engel kommt und hält ihn ab, gerade noch rechtzeitig. Die Volkszählung, wir haben gestern, die hier waren, das so ein bisschen vor Augen geführt bekommen, diese beschwerliche Reise, die Geburt irgendwo in einem Stall. Ich habe mich gefragt, war überhaupt eine Hebamme irgendwo in der Nähe, in diesem vollen Bethlehem? Oder musste das ohne funktionieren? Wir machen heute Geburtsvorbereitungskurse. Wir haben es bei unserem vierten Kind gemacht. Wir wurden ausgelacht. Die sagen, ihr habt doch schon Übung da drin. Aber man will vorbereitet sein. Hier gab es nichts. Ich habe mich an eine Flüchtlingssituation erinnert, gefühlt, wenn ich das so lese. Dann kaum ist das Kind 2 Jahre alt, da muss die junge Familie ins Ausland fliehen. Sie entgehen nur knapp dem Massaker, was dieser herrschsüchtige Herodes veranstaltet, weil er um seine Macht fürchtet. Und auch hier musste ein Engel eingreifen und Josef sagen, geh, flieh, es wird knapp, es wird gefährlich. Und wir würden sagen, gerade noch rechtzeitig, in letzter Sekunde. Man könnte sagen, vom ersten Tag an ist dieses kleine Leben bedroht, verfolgt, abgelehnt und gehasst. Und die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war, als es genau der richtige Moment war, dann sandte Gott seinen Sohn. Das, was wir eben uns vor Augen geführt haben, wäre unsere menschliche Einschätzung und Wahrnehmung der Situation. Aber Gottes Sicht ist eine andere. Als die Zeit erfüllt war, als es dieser perfekte Moment war, sendet Gott seinen Sohn. Und das Ganze nimmt seinen Lauf und wir schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, schrecklicher Start ins Leben. Jeder Pastor, der so ein Pärchen trauen müsste, würde wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie soll das werden? Du bist schwanger, ihr wollt heiraten, du bist nicht der Vater, was ist hier los? Wahrscheinlich von kaum jemandem verstanden, diese armen Menschen. Mir wurde bewusst, was die Maria da gesagt hat. Sie hat gesagt, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, zum Engel. Ja, sie hat sich wirklich wie eine Magd verhalten. Sie hat das alles so auf sich genommen. Im Glauben. Im Glauben, dass Gott Regie führt. Und dass er um den Zeitplan weiß und genau weiß, wann was passiert. Und eingreift und nicht zu spät. Nicht zu spät. Was kann uns diese Beobachtung lehren? Vielleicht wartest du sehnsüchtig auf ein Eingreifen, auf eine Antwort, auf ein Reden Gottes. Vielleicht bist du kurz davor aufzugeben, weil alles verloren scheint. Weil du sagst, ich werde nachher enttäuscht dastehen. Als jemand, der gehofft hat und am Ende enttäuscht wurde. Meine Mutter hat mal gesagt, dass sie eine Zeit lang dieses Lied nicht mitsingen konnte. Keiner wird zu Schanden, welcher Christus hat. Weil sich der Gedanke einschlich, ich bin zu Schanden geworden. Ich habe gehofft und wurde enttäuscht. Das ist nicht geblieben. Sie kann das singen. Keiner wird zu Schanden, welcher Christus hat, der auf Christus hofft. Liebes Kind Gottes, gib nicht auf. Warte auf Gottes Zeit. Er kommt nicht zu spät, garantiert nicht. Als die Zeit erfüllt war, dann und nicht vorher, sendet Gott seinen Retter und seine Hilfe. Gott steht zu seinen Zusagen. Was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Es geht nach seinem Plan und das zu seiner Zeit. Nicht wie wir das gerne hätten, per Fernbedienung, per Knopfdruck. Das nicht. Es geht nach seinem Plan. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jesus Christus und seine Menschwerdung ist ja die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Das hatte Gott ja schon von jeher, man könnte sagen von langer Hand geplant. Gott ist ja nicht überrascht worden von der Boshaftigkeit des Menschen, dass er gesagt hat, oh, jetzt muss Plan B her, das mit dem Garten Eden hat nicht funktioniert. Von jeher war das Gottes Plan, wollte er seine Gnade auf diese Art und Weise verherrlicht sehen. Aber es hat Zeit gebraucht, bis dieser Retter tatsächlich ankam bei uns. Mehrere tausend Jahre. Die Propheten haben auf dieses Ereignis hin prophezeit und darüber gesprochen und diese Verheißung ausgesprochen, dass Gott einen Retter senden wird für die Menschen, um sie zu erretten aus ihren Sünden. Paulus erklärt im Galaterbrief, aus dem ja auch unsere zwei Verse sind, dass selbst die Verheißung, die Gott dem Abraham einmal zugesprochen hat, dass in seinem Samen, in seinem Nachkommen alle Nationen gesegnet werden sollen, dass da schon über Christus gesprochen wird, über Jesus als Person. Ich lese uns das, Galater 3, Vers 16. Diese Zahlenkombination ist für Christen sehr geläufig. 3, Vers 16, aber diesmal Galater. Da steht Folgendes. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Also sehr ausdrücklich, er sagt, der Same, der hier erwähnt wird, der Same Abrahams, das ist Christus. Das ist dieser versprochene Retter. Und er zeigt, diese Verheißung ist noch viel früher gewesen, bevor es das Gesetz gab. Also nicht, weil das Gesetz nicht funktioniert hat, hat Gott gesagt, dann muss Gnade herhalten. Sondern vorher, bevor es das Gesetz gab, war es Gottes Plan, durch den Retter, den er selber sendet, die Menschen zu erlösen. Jesus Christus ist der Same Abrahams, durch den alle Nationen gesegnet werden, auch wir heute. Und sogar direkt nach dem Sündenfall von Adam und Eva, wo es um den Fluch und die Folgen der Sünde geht, da leuchtet die Verheißung eines Retters durch. Ich lese das, das ist 1. Mose 3, Vers 15. Das sind Worte, die Gott an die Schlange, an den Teufel, an den Satan richtet und sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten. Das ist im Prinzip das Urevangelium. Seitdem es Sünde gibt, und kurz sofort danach kommt diese Verheißung durch, der Same von dir, Eva, der wird dem, der euch verführt hat zur Sünde und zu einem Leben unter der Herrschaft der Sünde, der wird ihr den Kopf zertreten, der wird euch zurückbringen, in Freiheit setzen. Adam und Eva wussten, es wird einer geboren werden. Sie hatten diese Verheißung gehört. Der wird diesen Fluch aufheben. Der wird uns zurückbringen in die Gemeinschaft mit Gott, so wie wir es hatten. Von Anfang an, wo wir Sünde nicht kannten, wo das Böse nicht da war. Einer, der dem Satan die Macht nimmt. Und was werden sie gewartet haben? Was werden sie gewartet haben, als sie unter Schmerzen einen nach dem anderen geboren hat und gedacht hat, vielleicht ist er das. Vielleicht ist er das. Und wir kommen zurück. Wir kommen zurück in das Paradies und werden wieder wie früher mit Gott vereint sein. Einer nach dem anderen ist unter Schmerzen auf diese Welt gekommen. Sie haben lange gelebt und sie haben lange geglaubt. Und sie sind in diesem Glauben gestorben und haben die Erfüllung der Verheißung nicht erlebt während ihrer Lebzeit. Die Geburt des Retters ist ausgeblieben während ihrer Lebzeit. Und wir würden vielleicht sagen, vergeblich gehofft, enttäuscht, verloren, umsonst, einfach daneben, vergeblich geglaubt. Aber Gottes Wort sagt, nein, es ist nicht so. Es ist nicht vergeblich. Die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Im Hebräerbrief wird eine ganze Liste von glaubenden Menschen aufgezählt und es heißt ausdrücklich, sie haben die Erfüllung der Verheißung nicht erlebt. Punkt. Sind gestorben. Aber da kommt ganz deutlich die Aussage, dass es deswegen nicht vergeblich war, sondern die, die geglaubt haben an die Verheißung Gottes und sie nicht erlebt haben, sagt der Hebräerbriefschreiber, sie werden zusammen mit uns, den Gläubigen, die wir nach der Menschwerdung von Jesus, nach dem Kreuz, nach diesem neuen Heilszeitalter leben, die werden mit uns zusammen vollendet werden. Er sagt, das, was sie geglaubt haben und sie sind in diesem Glauben gestorben, ist nicht vergeblich. Dieses Kapitel ist noch nicht abgeschlossen. Das wird noch weiter geschrieben. Gott kommt nicht zu spät. Jeder, der Gottes Verheißungen glaubt, glaubt nicht vergeblich, was immer Menschen sagen. Jesus Christus ist die Erfüllung der Verheißungen Gottes in Person. Das lesen wir so, 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20. Da erklärt Paulus das oder sagt das ganz, ganz deutlich, dass Jesus Christus derjenige ist, in dem sich alle Verheißungen Gottes erfüllen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Christus, er redet hier von Jesus, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Dass hier die Formulierung steht, dass Gott seinen Sohn sandte, zeigt bzw. bestätigt außerdem Folgendes. Jesus war als Gott schon immer da. Hier steht nicht, Gott schenkte seinen Sohn oder er ließ ihn auf die Welt kommen. Formulierungen, die uns auch so geläufig sind. Hier heißt es, Gott sandte seinen Sohn. Jesus, der schon immer da war, über den schon im Alten Testament geredet ist, ich habe uns jetzt nur zwei Beispiele erwähnt, der ist Gott und durch ihn ist sogar die Welt erschaffen worden. Und es ist noch gar nicht lange her, so zumindest vom Empfinden, dass wir den Hebräerbrief durchgenommen haben als Gemeinde. Und vielleicht erinnern wir uns noch so an die ersten Verse, wo es heißt, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Jesus war da, als die Welt geschaffen wurde. Er wurde nicht geschaffen, sondern er ist Gott und existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, wenn wir über die Geburt von Jesus reden, das zu unterscheiden, dass Gott ihn sandte und er wurde Mensch und für unsere Augen sichtbar als Menschen, aber er war schon immer da. Durch ihn ist alles geworden, was geschaffen worden ist. So hat Jesus das eigentlich auch wiederholt zu den Juden gesagt und bezeugt, dass er von Gott ausgegangen ist, dass er nicht irgendwo hergekommen ist, sondern dass er ein Gesandter ist.
und dass er eine Mission, einen Auftrag hat. Und dass es nichts, was er sagt, irgendwie von sich heraus ist, sondern dass das Worte sind, die ihm Gott in den Mund legt. Gott selbst ist unter ihnen. Er sagt, das Reich der Himmel ist unter euch, weil ich da bin. Johannes 8, 42, die zweite Hälfte. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Das verbirgt sich, denke ich, oder das steckt letztendlich auch hinter diesem kleinen Wörtchen, dass Gott, als die Zeit reif war, als die Zeit erfüllt war, seinen Sohn sandte. In unserem Text heißt es weiter über Jesus, dass er von einer Frau geboren war. Geboren von einer Frau. Vielleicht können wir als Vorschlag den Galatertext einblenden und komplett eingeblendet lassen. Die anderen Texte werde ich einfach lesen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Dann können wir die Predigt auch besser verfolgen. Galater 4, Vers 4 und 5. Und in diesem Text lesen wir dann weiter, geboren von einer Frau. Sicher spricht das zunächst oder bestätigt das nochmal die Jungfrauengeburt. Das, was in Jesaja 7, ich lese uns diesen Text auch nochmal vor, was in Jesaja 7, Vers 14 so deutlich prophezeit worden ist. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Gott ist mit uns. Und so bedeutet dieses Geboren von einer Frau sicher oder bestätigt, dass hier diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist. Zum anderen zeigt es aber auch, dass Jesus einer von uns war, dass er ganz Mensch war, so wie jeder von uns. Und da brauchen wir einander gar nicht kennen, aber wir wissen, wir sind von einer Frau geboren. Unsere Mutter hat uns geboren. Deswegen sind wir da. Gott hat uns das Leben geschenkt, aber geboren von einer Frau. Jesus ist ganz Gott auf der einen Seite, um die Sünde der Menschheit tilgen zu können. Um die Schuld, die offen ist, die Rechnung, die ihm gegenüber offen ist, begleichen zu können, tilgen zu können. Zum anderen ist Jesus ganz Mensch, um als Stellvertreter die Sündenschuld der Menschen selbst zu tragen. Deswegen musste er als Mensch geboren werden. Um das tun zu können, um das auf sich nehmen zu können, musste er einer von uns werden. Und das kommt auch in der Formulierung, die weiter im Text ist, sehr deutlich durch. Und zwar, wo es heißt, und unter das Gesetz getan. Er ist von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan, oder andere Übersetzungen sagen, unter das Gesetz geboren. Das Gesetz Gottes, das keiner von uns halten konnte, zeigt uns in erster Linie, wie verloren wir sind, wie chancenlos wir sind. Paulus erklärt sehr vielfach im Römerbrief, im Galaterbrief, dass das Gesetz Gottes, das ja an sich gut ist, das uns Menschen hilft, uns zeigt, wie wir leben sollen, dass es uns letztendlich den Tod gebracht hat, weil wir schwache Menschen sind. Weil die Sünde etwas ist, weil wir als Menschen nicht dem genügen können, diesem göttlichen Gebot. Und sagt, und letztendlich das Gute hat uns den Tod gebracht, weil ohne Gesetz ist Sünde relativ. Aber durch das Gesetz Gottes wird Sünde auch Sünde benannt, bekommt sie einen Namen und wird als Sünde auch Schuld, bringt Schuld mit sich und hat eine Rechnung offen. Und jetzt heißt es über Jesus, dass er unter das Gesetz getan wurde, dass er unter dasselbe Gesetz, das für alle Menschen gilt, auch geboren wurde. Jesus sagt über sich, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen und die Propheten aufzulösen, sondern dass er gekommen ist, um es zu erfüllen, in der Bergpredigt. Und er ist auch wirklich der Einzige, der es erfüllen konnte und erfüllt hat. Er erfüllte alle Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert. Er ist an keinem Punkt schwach geworden oder schuldig geworden. Ja, Jesus war einer von uns, Fleisch und Blut, zum Anfassen, ein Mann der Schmerzen. der Angst. Und wer kann, und doch heißt es über ihn, mit diesem gravierenden Unterschied, aber ohne Sünde. So wie wir, aber ohne Sünde. Und wer kann das von sich sagen? Damals die Schriftgelehrten, die wirklich vorbildlichen religiösen Männer, die standen da griffbereit nach den Steinen, um die Ehebrecherin zu steinigen. Und da sagt Jesus so einen ähnlichen Satz und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Vielleicht haben wir noch das Anspiel vom Chor vor Augen, wie die Steine fallen und einer nach dem anderen geht, weil es keinen gibt, der ohne Sünde ist. Und der ohne Sünde ist, wirft nicht den Stein. Jesus Christus sagt, ich verurteile dich nicht. Er trägt unsere Sünde. Er war auch der Einzige, der das konnte, weil er selber keine hatte. Er musste nicht für die eigenen Sühne erwirken, sondern konnte für die der ganzen Menschheit zahlen, als makelloses Opferlamm. Er war ohne Sünde. Hebräer 4, Vers 15, wenn wir das nachlesen wollen, sehr deutliche Worte. Ein hoher Priester, in allem uns gleich, versucht worden, aber ohne Sünde. Das ist der feine Unterschied. Pilatus, der macht bestimmt nicht das erste Mal ein Verhör. Und er war bestimmt gewieft in der Fragestellung und war ein guter Rhetoriker, denke ich. Aber er sagt am Ende, ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde nichts. Jesus ist im Gespräch mit den Juden und sagt, welche Sünde wollt ihr mir vorwerfen? Nennt mir eine. Und sie haben garantiert akribisch gesucht und sie wollten ihn stolpern sehen. Sie haben Fragen gestellt, die waren knifflig. Sie wollten, dass er stolpert. Und sie können nichts sagen. Am Ende müssen Lügen herhalten, damit er ans Kreuz geht. Pilatus hat es erkannt. Er sagt, aus Neid haben sie ihn überliefert. Da ist keine Schuld, da ist keine Sünde. Was für ein Attest. Also wenn es einen mit der reinen Weste gibt, dann ist das Jesus Christus. Der Mensch Jesus Christus, unter das Gesetz geboren. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und hier ist schon die Absicht erklärt, warum Gott dieses macht. Von langer Hand geplant, lange vorhergesagt. Und jetzt ist es soweit und jetzt erklärt Paulus und sagt, damit er die, die unter dem Gesetz sind, wir alle, die wir hier leben, damit er die loskauft, weil wir nicht diese Weste haben, die saubere, die wir gerne hätten. Es gibt Schlimmere wie wir, natürlich. Wir werden immer einen Schlimmeren finden, der mehr Flecken, der mehr Dreck am Stecken hat. Aber wir sind alle verlorene Sünder. Wir brauchen einen, der für uns zahlt, der uns loskauft. Ein Sklave konnte sich selbst nicht freikaufen. Es musste einen geben, der für ihn bezahlt hat, um ihm die Freiheit zu schenken. Und hier heißt es, deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskauft, befreit. Alle Menschen sind am Gesetz Gottes schuldig geworden, weil sie es nicht halten können. Das sagt die Bibel sehr deutlich, dass wir alle unser Ziel verfehlt haben. Römer 3, 23, ein bekannter Vers und sehr deutliche Worte. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Es gibt keinen, der in die 100 trifft, der heilig lebt, der sagen kann, Gott, hier bin ich, nimm mich in deinen Himmel auf. Ich bin ohne Sünde. Wir wissen es und wenn wir ehrlich sind, morgens, wenn wir in den Spiegel schauen, dann wissen wir, es schaut uns ein verlorener Sünder an. Sünde kann man nicht aufwiegen. Schuld bringt Strafe mit sich. Das sagt Paulus im Galater 3, Vers 10 sehr, sehr deutlich. Man kann nicht einfach Schwamm drüber sagen. Da steht, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Wir sind alle unter dem Gesetz. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das bringt das Gesetz mit sich, dass es uns als Sünder entlarvt und zeigt, Du hast keine Chance. Egal wie viele Schlimmere du findest, aber du persönlich bist einfach verloren. Du brauchst einen Retter. Wenn wir uns vorstellen, und oft wird ja so argumentiert, dass wir denken, in so einen Waagschalen denken, da sind viele Vergehungen, da habe ich viel falsch gemacht. Wir nennen das manchmal nicht Sünde, aber wir sagen, es ist viel schief gelaufen, viel dummes Zeug gemacht. Was wir meinen, ist Sünde. Aber seit einigen Jahren führe ich ein recht anständiges Leben. Und das, was mir damals passiert ist, wird mir heute nicht wieder passieren. Und so versuchen wir uns irgendwie schön zu reden, zu sagen, und deswegen gleichen wir irgendetwas aus. Minus und Plus und am Ende kommen wir irgendwie bei Null raus. Das ist kein fremder Gedanke, den führen wir Menschen sehr häufig. Aber stellen wir uns vor, denk an einen Menschen, den du unglaublich lieb hast. Vielleicht ist es dein Partner, dein Kind, deine Eltern, jemand, dem deine ganze Liebe gilt. Stell dir vor, diesen Menschen würde jemand von heute auf morgen umbringen. Und du würdest schreien, was ist das für eine Ungerechtigkeit? Der Mörder würde vor Gericht gezerrt. Und der Richter würde sagen, ja, aber schauen Sie, er hat aber bis dahin und nachher ein recht ordentliches Leben geführt. Also ich finde, das wiegt sich auf. Und würde sagen, das ist ein freier Mann, der kann gehen. Wir würden sagen, nein, das ist egal, was er vorher und nachher getan hat, aber hier hat er meinen lieben Menschen umgebracht. Da ist Schuld, die steht im Raum. Die kann nicht unter den Teppich gekehrt werden, die kann nicht aufgewogen werden. Sie muss gesühnt werden. Und weil wir Menschen so mit Gottes Zorn und seine gerechte Strafe auf uns gezogen haben und keine Chance haben, uns da irgendwie rauszuwurschteln, deswegen ist Jesus gekommen, damit er uns loskauft. Wenn wir uns das bildlich vorstellen, da steht einer schon nach dem Todesurteil als Verbrecher kurz davor, dass er zum Tod überführt wird und in letzter Sekunde, sozusagen gerade noch rechtzeitig, betritt einer den Raum und sagt, ich habe es bezahlt, ich übernehme, lasst ihn gehen, er ist ein freier Mann, ich nehme seine Stelle ein, er darf gehen. Das ist Gnade, das ist dieses Loskaufen, du darfst frei ausgehen und er nimmt deinen Platz ein. Er ist für uns zur Sünde geworden, sagt die Bibel, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist ja auch das, was in der Weihnachtsgeschichte so deutlich zum Vorschein kommt. Und das sind die Worte, mit denen der Engel dem Josef begegnet und ihn umlenkt und sagt, du sollst die Maria nicht entlassen. Matthäus 1, 21, er sagt, sie aber wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das war die Mission, das war der Auftrag. Der Preis war hoch, ihn trifft Gottes Zorn. Und Paulus erklärt das und sagt, so wie das im Alten Testament schon stand, jeder, der am Holz hängt, ist verflucht. Und ihn traf ungebremst der Zorn Gottes für alle Sünde dieser Welt. Und diese Aussage, mein Gott, warum hast du mich verlassen, die war nicht einfach so, das war tatsächlich so. Gottes Zorn trifft seinen Sohn, weil er unsere Schuld auf sich nimmt. Das war das Ziel der Sendung, das war das Ziel von Weihnachten. Die Tage hat unsere Tochter Weihnachtskarten gebastelt und frohe Weihnachten kam dann öfter mal ohne das Haar, wie weinen. Und irgendwo stimmt das auch. Das war so viel Leid. Da war schon, an der Krippe ist schon das Kreuz. Weihnacht ist nicht ein Fest für die heilen Familien. Das will ich hier nochmal deutlich sagen. Weihnachten ist nicht nur für die frohen Gesichter. Es ist ein Fest für die unter ihren Sünden zugrunde Gehenden. Es ist ein Fest für die, die einen Retter brauchen, weil sie sich selbst nicht retten können. Für die, die in Sünden gefangen sind. Für die ist Weihnachten. Denen gilt diese gute Botschaft. Und dann ist am Ende auch Freude dran. Wohin soll denn sonst der Mörder gehen? Oder der Dieb, der Ehebrecher? Wohin soll der Versager gehen? Der Zweifler, der Lästerer, der Stolze, der Geizige, der Heuchler, der unzählige Menschen enttäuscht hat, Vertrauen missbraucht hat. Wohin soll der Selbstgerechte, der Unzüchtige, wohin soll ich armer Sünder hingehen mit meinen vielen Sünden? Wohin? Zu Jesus, zu diesem Retter. Es gibt nur diese Adresse. Jesus zeigt, dass die Prophezeiung aus Jesaja sich auf ihn bezieht. Und als er sich hinsetzt und lehrt, so wie es in Lukas, ich lese uns diesen Text, in Lukas 4 beschrieben ist, dann sagt er, das ist das, was heute passiert, was hier und jetzt geschieht, indem ich da bin. Er liest aus Jesaja und dort heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das ist Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Nur bei ihm wird der Mensch wiederhergestellt. Nur er kann Satans Macht besiegen. Er hat den Teufel, den Lügner, die Macht genommen. Und er wird ihn auch zu seiner Zeit endgültig den Kopf zertreten. Das ist Jesus. Das ist der von Gott gesandte Retter. Und es wird hier noch, und das werde ich nur kurz streifen, noch ein weiterer Grund in unserem Text genannt, warum Gott diesen Retter sandte. Das heißt, damit wir die Sohnschaft empfingen. Jesus kauft dich nicht nur los und schenkt dir die Freiheit. Nein, er nimmt uns in die Familie Gottes auf. Vielleicht auch ein unglaublicher Trost für jeden, der nicht sich hier hinstellen und sagen kann, ich habe heile Familie. Papa und Mama sind gläubig, christlich erzogen, bei mir läuft's gut. Alle sind im Glauben. Vielleicht kannst du das nicht sagen. Vielleicht schämst du dich für deine Familiengeschichte, für deine Chronologie und willst nicht der Vater, der Sohn von dem und dem und dem und der Enkel von dem und von der sein. In Christus gibt es eine neue Ordnung. Er nimmt dich in die Familie Gottes auf, unabhängig von deinem Ursprung. Das griechische Wort, das hier mit Sohnschaft und Kindschaft übersetzt wird, bedeutet eigentlich Adoption. Adoptiert werden in eine Familie, wo du nicht hineingeboren wirst, als Sohn aufgenommen zu werden. So wie man durch Jesus von der gerechten Strafe entbunden, losgekauft wird, so kann man auch nur durch ihn Kind Gottes werden. Das kann man sich nicht verdienen. Es heißt, alle, die ihn aufnahmen, ein sehr bekannter Vers, denen gab er das Recht oder die Macht, Kinder Gottes zu werden, zur Familie Gottes zu gehören. Jeder, der keine Familie hat, vielleicht sehr einsam ist, der soll wissen, die Familie Gottes, da gehörst du hin, als Kind Gottes, das ist dein Platz. Und wenn wir in der Gemeinde vielleicht manchmal auch familienclanmäßig unterwegs sind, dort wird groß gefeiert, hier wird groß gefeiert. Ja, wo gehst du denn hin? Ja, ich weiß nicht, ich gehe nach Hause, hab keinen. Das ist bestimmt sehr schmerzlich. Ich kann ja auch gar nicht so richtig mitreden, aber ich will sagen, in der Familie Gottes ist Platz. Und wir sollten unsere Verwandtschaftsbande nicht über alles hängen, sondern Platz haben für unseren Bruder, der nicht aus derselben Familie kommt, aber der zur selben Familie Gottes gehört. Wir haben einen himmlischen Vater. Ich möchte zusammenfassen. Wir feiern Weihnachten. Die Ankunft des Retters in dieser Welt, von Gott gesandt, von langer Hand geplant, als die Zeit erfüllt war, als es genau richtig war, kam er. Von Ewigkeit her war er und ist Mensch geworden. Um einer von uns zu werden, unter das Gesetz getan, als einzig Gerechter und Sündloser, hat er für uns Sünder die Strafe getragen, um uns loszukaufen, frei zu machen von unserer Schuld, die nach Sühnung, nach Gerechtigkeit schreit, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Das ist Weihnacht. So handelt Gott. Und die Frage wird sein, hast du ihn so kennengelernt? So ist er nämlich. Ich weiß nicht, was wir für Vorstellungen von Gott haben, aber so ist er. Schon lange vorher hat er das geplant, uns zu retten. Und jetzt kommt die Zeit und das erfüllt sich. Jetzt schauen wir zurück. Es ist alles passiert. Wir dürfen ihn so erleben. Bist du frei? Bist du genesen? Bist du heil? Innerlich zurechtgebracht? Bist du sein Kind? Das bietet er an. Dafür ist er gekommen. Und wenn wir gleich beten werden, dann darfst du deinen Mund aufmachen und sagen, rette mich, Jesus. Der Verbrecher am Kreuz, der hatte ja nicht viel Zeit. Das war gerade rechtzeitig, in letzter Sekunde. Der hat gar nicht ein langes Gebet gesprochen. Vielleicht hat er nie in seinem Leben gebetet. Er hat was gesagt, aber Jesus hat gemerkt, was dahinter steht. Er hat gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sichert ihm zu und sagt, du wirst dabei sein. Wir werden zusammen sein. Du wirst wieder das erleben, was Adam und Eva verloren gegangen ist. Dafür ist er gekommen. Bitte zu ihm. Er wartet und möchte dich so gerne zurechtbringen, dich retten und in seine Familie aufnehmen. Amen. Ich möchte uns die Gelegenheit geben zum Gebet und bitte uns aufzustehen dazu.